Hi zusammen, hier sind Özge
und Milos vom O-Ton aus dem Oberanger. Der Podcast, in dem wir mit Menschen quatschen. Menschen, das sind Personen, die sich in Kunst, Kultur, Sport und Politik herumtreiben und sich zu uns verirrt haben. Und hier kommt die Pointe, nicht nur aus der Sozenbubble. Man muss sich auch nicht immer streiten in einer Demokratie. Sorry, Helmut Schmidt.
So, genug von uns. Damit ihr uns nicht die ganze Zeit ertragen müsst, seid ihr gefragt. Eure Ideen, Anmerkungen und ja, sogar Kritik sind herzlich willkommen. Wir freuen uns auf die Sendung. In diesem Sinne, Packmas.
Hallo, servus und herzlich willkommen zu unserer 5. also Jubiläumsfolge des O-Ton zum 203. Jahr nach Marx Geburt. Was das damit zu tun hat, es klingt einfach super, aber kommen wir jetzt mal zu unserer Folge. Özge, worum geht's denn eigentlich?
Ja, du hast mich jetzt aus dem Konzept gebracht, interessante Einleitung, aber tatsächlich geht's in unserer heutigen Folge nicht um Karl Marx, sondern um den feministischen März. Wir hatten diesen Monat den Internationalen Weltfrauentag und sogar den Equal Pay Day. Und ja, und wir haben als Bayern-SPD uns mit bestimmten Themen und Zahlen und Fakten beschäftigt, frauenpolitischen Themen, insgesamt auch die gesamte SPD eigentlich. Es fanden ja verschiedene Aktionen statt auf Social Media. Und da dachten wir, dass wir doch mal, dass es doch gut wäre, wenn wir ein paar Gäste einladen, die uns direkt aus ihrem Bereich, in dem sie aktiv sind, berichten, erzählen können. Und dementsprechend wird es heute um hauptsächlich frauenpolitische Themen gehen.
Das freut mich ja mal zu hören. Nur die Frage ist ja, wie viele Gäste haben wir denn? Und wer kommt als erstes und überhaupt?
Wir haben tatsächlich drei Gäste. Wir haben als Gast Susan Chaka bei uns. Sie ist die Mitinitiatorin von dem Festival We Won't Shut Up, das hier in München für einen sehr positiven Wirbel gesorgt hat. Und die haben eine Bandbreite von Themen behandelt, indem sie eben Workshops gegeben haben, Veranstaltungen. Aber ich möchte auch gar nicht so viel spoilern. Das wird sie uns nämlich selber erzählen. Und ansonsten haben wir noch Natascha vom DGB, da wird es halt so ein bisschen um Frauen im Job, pandemiebedingte Situation, systemrelevante Berufe etc. gehen. Und als dritten Gast haben wir die Reka, die wird uns aus dem Sportbereich erzählen.
Genau, auch wenn ihr sicherlich nicht genug von unseren Stimmen zu hören bekommen könnt, denke ich, gehen wir doch gleich mal zu unseren Gästen über.
Auf jeden Fall. Wer kommt denn als erstes? Sie sollten heute im Vordergrund stehen. Wir hören uns ja sowieso dann nochmal in der Schnapsrunde.
Richtig.
So, wir haben heute zu Gast bei uns Susan Chaka und ich möchte direkt das Wort auch an Sie weitergeben. Möchtest du dich denn unseren ZuhörerInnen kurz vorstellen?
Ja, also erstmal hi und vielen Dank. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich bei eurem Podcast dabei sein darf. Mein Name ist Susan Chaka. Ich bin Mitarbeiterin beim Bayerischen Seminar für Politik und Mitorganisatorin des Festivals We Won't Shut Up.
So, genau, du hast es ja schon angesprochen. Dieses Festival hat ja im positiven Sinne des Wortes durchaus für Wirbel in München gesorgt. Dennoch glaube ich, dass es nicht alle mitbekommen haben. Möchtest du es auch den bis jetzt noch Unwissenden kurz erläutern?
Ja, sehr gerne. Und erstmal freut es mich, dass überhaupt viele oder einige mitbekommen haben. Und für alle, die es jetzt noch gar nicht wissen und sich fragen, was ist denn jetzt We Won't Shut Up? Das war ein Festival im Rahmen der Internationalen Frauenwoche, haben wir in München ein Festival auf die Beine gestellt. Man muss dazu sagen, letztes Jahr haben wir das schon gemacht gehabt. Das war tatsächlich die letzte Veranstaltung, bevor der Lockdown gekommen ist. Da war das noch in Präsenzform in der Glockenbach-Werkstatt und in Bellevue de Monaco. Und dieses Mal haben wir eine ganze Woche daraus gemacht. Wir haben verschiedene Formate angeboten, sowas wie Workshops, Webseminare, Musik gab es auch, Lesungen, Performance und haben das so von dem 7. bis zum 13. gemacht und das ein bisschen aufgedröselt, sodass Sachen am Vormittag stattgefunden haben. Wir hatten ein Format zum Beispiel, das hieß Brunch mit. Und dann haben wir bestimmte Frauen eingeladen und Themen angesprochen, wie zum Beispiel Frauen auf der Flucht oder Frauen in der Musikbranche. Und haben das dann versucht, den ganzen Tag so ein bisschen aufzusplitten, damit jeder, aber auch jede, dann die Möglichkeit hat, sich so ein bisschen das irgendwie einzuteilen und dabei zu sein.
Wie seid ihr denn auf den Namen gekommen, die Wohnstadt-Up?
Tatsächlich war es das letztes Jahr, als wir uns überlegt haben, okay, wir wollen irgendwas zum Weltfrauentag machen. Wir brauchen irgendeinen Namen, der irgendwie so klar und deutlich sagt, worauf wir eigentlich hinaus wollten. Das war es, wie ihr das vielleicht auch kennt, vielleicht beim Namen eures Podcastes, dass man hin und her überlegt hat.
Ja,
kennt ihr zu gut, oder? Und wir hatten ein paar Ideen, aber dann gab es so einen Moment, wo eine Mitstreiterin von mir, die ist gekommen und war total, irgendwie hatte sie sich mit ihrem Chef ein bisschen in die Haare gekriegt. Der hatte nämlich, das war ein männlicher Vorgesetzter, ehemaliger jetzt mittlerweile, ihr gesagt, dass sie viel zu laut sei und von ihrer ganzen Attitüde und immer so fordernd wäre. Und wir haben uns gefragt, ob das jetzt wirklich auch was damit zusammenhängt, dass sie eine Frau ist, dass sie einfach das, was sie möchte, fordert. Und dann kam es aus ihr so, ich will nicht leise sein. Und dann war es okay, der Name ist genau das, was wir repräsentieren wollen. Wir wollen einfach nicht ruhig sein und weiter auf die ganzen Missstände hinweisen. Davon gibt es ja genug, kann ich euch gleich ein paar sagen, was für Themen wir noch unter anderem angesprochen haben. Und das war so die Namensfindung tatsächlich.
Ja, das passt sehr gut, weil Frauen werden ja auch immer, wenn sie irgendwie etwas fordernder sind oder wenn sie auch mal wütend werden, ne, dann heißt es ja auch, die zickt jetzt schon wieder oder hat sie denn jetzt ihre Tage? Wenn aber eine Frau irgendwie dann, keine Ahnung, emotional auftritt und vielleicht auch irgendwie weinen muss, dann ist es das Sensibelchen. Und in allen Fällen, egal wie eine Frau reagiert, ist es dann halt immer so, okay, wird das ja, also dieser emotionale Ausbruch, sage ich mal, wird es halt immer mit dem Frausein assoziiert oder halt zusammengebracht. Und deswegen finde ich den Namen ziemlich gut, muss ich sagen.
Ja, vielen Dank. Ja, es ist tatsächlich so, dass man immer den Frauen dann, und sie hat das nämlich auch so geschildert, dass es einfach, sie wurde ungleich oder ungerecht behandelt und der hat das gar nicht ernst genommen, die Fakten, die sie auf den Tisch gelegt hat und einfach ganz sachlich argumentiert hat, sondern so, ach, du bist jetzt so emotional und es ist wirklich so, hast du irgendwie deine Periode. Ja. Also das muss man sich ja wirklich anhören und das ist nach wie vor so, dass dann ich versuche nicht zu pauschalisieren, aber dass die Frau dann so ein bisschen abgetan wird, wenn es darum geht.
Und du hast ja das Thema jetzt schon mal angesprochen, ist dir während der Veranstaltung aufgefallen noch das ein oder andere Thema, das du hervorheben würdest, was so als so in dieser Woche als schwerwiegendste oder am oftesten wiederholte Themen aufgetaucht sind? Oder?
Ja, also es war so tatsächlich, als wir haben das Ganze Anfang Januar uns überlegt, okay, wir wollen natürlich wieder was zum Weltfrauentag machen. Und dann war es okay, machen wir natürlich wieder einen Tag. Und dann ging es um die Themenfindung und dann war es ganz schnell klar, okay, das kriegen wir nicht in einem Tag hin. Deswegen ist eine ganze Woche daraus geworden und es könnte ein ganzer Monat und ein ganzes Jahr noch daraus werden. Und es gibt, gibt es kein Thema, wo ich sage, okay, das ist jetzt so noch präsenter und noch wichtiger, weil es geht eigentlich komplett uns darum, auf diese ganzen Themen hinzuweisen, sei es jetzt zum Beispiel Gewalt an Frauen oder Femizide, sei es aber auch wirklich die Ungleichberechtigung zwischen Mann und Frau in der Karriere und oder zum Beispiel Frauen auf der Flucht. Ich würde nicht sagen, dass wir jetzt das Gefühl haben, okay, da hätten wir vielleicht noch 2-3 Veranstaltungen mehr machen müssen zu diesem expliziten Thema, sondern tatsächlich alles ist wichtig und ich habe eher das Gefühl oder wir, dass wir Themen auch vielleicht irgendwie zu kurz gekommen sind. Also zum Beispiel auch sowas mehr, was junge Mädchen auch betrifft. Also wir haben das versucht, immer so mit einzubauen, aber tatsächlich, dass man da diese Themen noch ein bisschen mehr in den Fokus stellen müsste.
Und welche Themen konntest du auch, du hast ja am Anfang erwähnt, dass ihr verschiedene Formate hattet, ne? Also Workshops, Lesungen, Gespräche und Gab es da Themen, wo du dann selbst auch neu irgendwie Einblicke hattest oder eben etwas mitbekommen hast, was dich auch nochmal so von den Socken gehauen hat vielleicht?
Also es gab einige, aber tatsächlich so eins. Und da werdet ihr vielleicht jetzt selber ins Nachdenken kommen, wie viel ihr selber darüber wisst. Wir hatten ein Thema Vulva zwischen Wirklichkeit und Mythos. Und ich dachte mir wirklich, betrifft ja mich als Frau auch selbst, dieses Thema, aber ich bin dann nach so anderthalb Stunden raus, dachte, ich habe so viele neue Erkenntnisse und war zeitgleich auch so erschrocken, weil man denkt immer, man ist super sensibel, man weiß so viele Sachen, aber was da eigentlich so aufgedeckt wurde oder was thematisiert worden ist und was einfach so wenige wissen, hat mich so ein bisschen irgendwie erschrocken. Es gab natürlich auch so zum Beispiel, gab es das Gleiche bei dem, wenn wir von Femiziden sprechen, dass viele immer nicht wissen, was das eigentlich bedeutet oder so. Aber bei diesem Thema Vulva und auch so dieser Unterschied Vulva und Vagina, dass ganz viele, auch Frauen, junge Mädchen, Männer, jüngere Jugendliche, wirklich gar nicht diesen Unterschied kennen. Und überhaupt, wie wenig das thematisiert wird in der Medizin und in der Gesellschaft. Also ich empfehle euch wirklich, guckt euch mal einfach, wenn ihr Zeit habt, alles an. Das sind alles wichtige Themen. Aber auch da, was ihr da vielleicht für euch mitnehmt und denkt, krass, das wusste ich vielleicht auch noch. Thema Körper. Und was ich noch sehr spannend fand, wir hatten so eine Auftaktveranstaltung, Feminismus, was geht heute so ein bisschen? Und dann auch so die Perspektive von einem Mann, der eben als Feminist auftritt und sagt, dass die Männer auch viel mehr machen müssen. Weil das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, uns geht es jetzt nicht darum, dass wir die Frauen nur erreichen wollen. In dieser ganzen Veranstaltung ist es an alle Menschen gerichtet. Also egal welche Geschlechtsidentität. Weil ich glaube, natürlich ist es wichtig, Frauen zu empowern und da einen Schwerpunkt irgendwie zu machen, aber wenn wir irgendwie die andere Hälfte rauslassen aus diesem ganzen Diskurs, ist es super schwierig, eine Veränderung irgendwie
Nein, das funktioniert auch nicht. Die Männer müssen genauso mit einbezogen werden wie die
und
Frauen.
Und vielleicht gerade die.
Gerade die, weil, ja, weil wir haben ja auch jetzt auch in der Woche des Internationalen Frauentages eben ein paar so Zahlen, Fakten rausgesucht und die halt auf unseren Kanälen kommuniziert. Und da war ich dann auch irritiert über die ein oder andere Zahl, aber wenn man halt natürlich, also es ist auch total logisch, weil wenn zum Beispiel die, wenn 80-90% der Führungskräfte zum Beispiel Männer sind, dann wird das nichts daran ändern, dass dann Frauen eben an dieser sogenannten gläsernen Decke dann abprallen, weil die Männer nicht diesen Gedanken haben, okay, ich muss da mitmachen und mit den Frauen da mitkämpfen, damit eben eine Gleichberechtigung oder halt überhaupt eine Veränderung gibt, weil die Männer einfach von den Machtstrukturen her den Frauen überlegen sind in unserer Gesellschaft.
Ja.
Und deswegen müssen gerade vielleicht Männer auch eben viel mehr machen eigentlich als Frauen, weil Frauen machen ja schon seit, seitdem wir eigentlich denken können, sind wir Frauen ja in einem gewissen Kampf, sage ich mal. Und ohne die Männer wird es aber nicht funktionieren, dass in der Gesellschaft sich was ändert. Was sagst du denn als Mann dazu, Milos?
Ja, also ich glaube, dass wir in 10.000 Jahren menschlicher Geschichte gelernt haben, dass wir Männer genügend Zeit gehabt haben, es auf die gute Art und Weise zu lernen, dass wir einiges falsch machen. Zugegebenermaßen sind wir nicht so schnell. Und wenn wir es nicht auf die gute Art lernen, dann müssen wir eben über Gesetze und alles, was uns zur Verfügung steht, eben dafür sorgen, dass wir Männer es lernen. Weil freiwillige Selbstverpflichtungen funktionieren nicht in der freien Wirtschaft, bei Männern anscheinend auch nur in den seltensten Fällen. Also müssen wir da, glaube ich, deutlich stärker ran.
Ja, wir müssen deutlicher ran, aber tatsächlich sind es einfach so Strukturen, die so lange irgendwie fest in unserer Gesellschaft sitzen, dass es, sei es sowas wie zum Beispiel Familien, wenn dann die Frau eben das Kind bekommt und danach in die Karriere starten möchte, wie schwer ihr das gemacht wird. Also wirklich, ich habe jetzt auch Freundinnen, die jetzt das erste Kind bekommen haben, die mir auch erzählen, was die jetzt irgendwie in dieser Elternzeit für eine finanzielle Möglichkeiten haben. Ich frage, also, und die sind Gutverdienerinnen gewesen, unter anderem, also ist immer alles dabei. wie schwierig das gewesen wäre, also dass die wirklich alleine davon überleben könnten und dann wieder dieser Start in die Karriere und wieder in den Beruf, das wird der Frau so schwierig gemacht und ich glaube auch, dass wir wirklich so Strukturen ändern müssen und dazu brauchen wir die Männer, brauchen wir die Frauen, brauchen wir alle anderen Geschlechtsidentitäten, weil das darf man auch immer, also wenn wir von Mann und Frau sprechen, ist uns das auch immer wichtig, dass wir eben auch alle anderen Geschlechtsidentitäten damit ansprechen wollen, genau.
Was würdest du sagen, ist dafür nötig, so als erster Schritt, also abgesehen davon, dass wir uns alle erst einmal wirklich bilden müssen und erst einmal dieses Verständnis dafür überhaupt, weil bei vielen Männern ist es ja einfach bis heute nicht da, dieses
Verständnis. Aber ich glaube, du hast es gerade schon richtig gesagt, ich muss tatsächlich, ich komme aus der politischen Bildung. Es ist, glaube ich, super wesentlich, dass wir ganz, ganz früh im Kindergarten schon anfangen, Themen einfach zu thematisieren, wie zum Beispiel Körper, also dass man viel mehr da einen Fokus drauf legt und die Kinder viel früher sensibilisiert. Ich glaube, ihr kennt das vielleicht alle, jemand ist schwanger zum Beispiel und dann wird schon sofort, ist das ein Mädchen, ist das ein Junge, welche ihr Geschlecht hat es, welche Farben soll ich denn jetzt schon kaufen? Das sind so kleine Strukturen, wo man vielleicht denken würde, naja, aber das ist nicht so ausschlaggebend für die ganze weitere Entwicklung. Aber ich glaube, da müssen wir schon ganz früh ansetzen. Und ich glaube, dass Bildung wirklich ein ganz wichtiger Faktor ist. Und eben sowas, wie wir es versuchen, mit so einem Festival aufzuklären, für Themen zu sensibilisieren und eben alle Altersklassen. Wir haben auch immer versucht, dass die Rednerinnen auf dem Online-Plattform oder eben dann digital bei allen Altersklassen dabei sind. Also, dass wir alle Perspektiven versuchen mit einzubringen. So.
Ja, ich glaube, in allen gesellschaftlichen Bereichen muss sich da was ändern, auch mit eben, was du auch erwähnt hast, mit Bildung definitiv, dass da irgendwie nicht nach Geschlechtern irgendwie getrennt wird. Ich kann mich noch aus meiner Schulzeit erinnern, die Jungs durften Fußball spielen. Wir waren eine Sportklasse, Mädchen und Jungs gemischt sozusagen. Die Jungs durften Fußball spielen, aber bei uns hieß es so, ja, ihr könnt ja hier Federball oder was weiß ich was machen. So. Und das hat man so irgendwie unbewusst, ich meine nicht, dass die Lehrer das bewusst gemacht haben, aber so unbewusst schon irgendwie so Mädchen und Jungs getrennt, so, ne? Und dann gibt es natürlich auch die Menschen, die eben nicht wissen, zu welcher Gruppe sie jetzt hinlaufen sollen zum Beispiel. Also da ist halt null Sensibilität vorhanden gewesen zu meiner Zeit. Und ich glaube, dass es auch heute noch so existiert. Und das ist das Fatale. Ich glaube genau, dass es halt sehr, sehr früh anfangen muss und dass es aber auch zu Hause anfangen muss, dass zum Beispiel auch eine Mutter, die Kinder bekommt, nicht irgendwie geschlechterspezifische Aufgabenverteilung macht im Haushalt beispielsweise. Ne? So, Mädchen hilft Mama und Junge hilft irgendwie Papa beim Reparieren vom, was weiß ich, dem Staubsauger oder halt im Auto. Das macht man, das ist halt in uns verankert, glaube ich, und das kann, es wird noch dauern, aber ich glaube, das hängt halt an allen so, ne? Also gesellschaftlich als auch zu Hause.
Ja, und ich glaube auch, dass wir tatsächlich etwas geduldig sein müssen, auch wenn man etwas leid ist, weil man denkt, Frauenbewegung, das Ganze, das läuft nicht seit gestern, es läuft nicht seit Alice Schwarzer, das ist auf der ganzen Welt sind das ja Themen. Das ist ja nicht etwas, worüber wir nur in Deutschland sprechen, dass wir eben so bestimmte soziale Rollenverteilungen immer noch nach wie vor haben. Also es ist ja so ein weltweites Problem. Wir haben auch versucht, zum Beispiel in dieser Woche auch mal auf irgendwie kurz mal wegzugehen und auch international zu schauen, wie ist denn eigentlich da so die aktuelle Situation, wenn es um die Gleichberechtigung von Mann und Frau unter anderem oder eben allen anderen Geschlechtsidentitäten geht. Und da ist es so spannend. Wir hatten zum Beispiel ein Thema Schwangerschaftsabbrüche, was auch wirklich irgendwie so erschreckend ist, wenn wir uns anschauen, was in Polen gerade passiert, was aber wieder irgendwie Positives in Lateinamerika passiert. Also wie unterschiedlich irgendwie Veränderungen stattfinden. Also es passiert etwas, aber wir müssen auch etwas geduldig sein. Und wie gesagt, deswegen versuchen wir eben mit diesem Festival und wie ihr hier mit dem Podcast eben auf diese Themen hinzuweisen. Und ich glaube, man muss auch immer sich bewusst sein, dass man so weg von seiner Blase kommt und nicht immer nur mit den gleichen Leuten redet, sondern auch eben die anderen Menschen, die das nicht so oft thematisieren und die vielleicht ganz andere Probleme haben, die denken, okay, hey, uns wurde ganz oft gesagt, zum Welt, hey, was gibt's denn, also wirklich, in Deutschland sind die Frauen doch super gleichberechtigt. Und dann, du hast gemerkt, es war wirklich keine böse Absicht. Dann hast du erzählt, okay, das und das und das und die Veranstaltung haben wir, weil auch die Frauen in der Musikbranche, also wir können dir hier Statistiken auflegen, wie ungleichberechtigt das noch ist. Und dann waren sie so, okay. Und dann dachte ich, okay, immerhin haben wir ja schon mal die erreicht und die darauf so für sensibilisiert. Aber die Wahrnehmung ist tatsächlich, wenn wir nur in Deutschland bleiben, ja, die Frauen sind doch eigentlich ganz gut gleichberechtigt. Was wollt ihr denn noch?
Genau, aber trotzdem, we won't shut up.
We won't shut up, genau so ist es, weil es nicht stimmt.
Genau, schauen wir doch einfach mal ins nächste Jahr. Können wir uns denn auf eine Neuauflage freuen?
Ja, auf jeden Fall, aber wie der Name sagt, we won't shut up, wir werden auch dieses Jahr nicht still. Es sind weitere Sachen auch jetzt für dieses Jahr weiter geplant, weil es uns natürlich wichtig ist, nicht zu sagen, wir machen jetzt nur an dem 8. März und eine Woche, sondern wollen einfach im ganzen Jahr über weiter auf verschiedene Themen hinweisen und nächstes Jahr 100%ig, we won't shut up, hoffentlich in Präsentform zum Weltfrauentag.
Wunderbar, dann schauen wir, dass wir mit unserem Podcast auch dabei sind.
Ja, das auf jeden Fall.
Ihr könnt live dann berichten.
Ja, genau, warum nicht?
Genau. Und du hast ja gesagt, über dieses Jahr und über dieses Jahr werdet ihr auch nicht still sein. Wo können euch denn Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen, Zuschauer denn beim Nicht-Still-Sein zuhören und zusehen?
Ja, und zwar könnt ihr uns auf unserer Homepage www.wewontshutup.org findet ihr alle Veranstaltungen, die jetzt schon durchgeführt worden sind und die wir weiter jetzt in Zukunft planen. Alles wurde aufgezeichnet für alle die, die eben nicht damit mitbekommen haben, was wir da eigentlich gemacht haben. Und natürlich sind wir auch auf Instagram und auf Facebook. Schaut doch einfach mal vorbei.
Unbedingt. Vielen Dank, Susanne.
Dankeschön euch. Danke.
Bis bald.
Danke.
So, und nach diesem spannenden Ausflug in die Kultur werdet ihr gemerkt haben, dass Kultur Arbeit ist. Apropos Arbeit, das bringt uns gleich zu unserem nächsten Gast, nämlich Natascha vom DGB. Direkt vom Deutschen Gewerkschaftsbund bei uns ist die Natascha zur Aufnahme gekommen. Hallo Natascha.
Hallo.
Möchtest du dich denn mal kurz vorstellen?
Mein Name ist Natascha Almer und ich arbeite beim Deutschen Gewerkschaftsbund in der Region München, mit dem Sitz auch hier in München und bin Gewerkschaftssekretärin dort und dort unter anderem eben auch für das Thema Frauenpolitik zuständig. Vielen Dank für die Einladung heute.
Sehr gerne. Wir hatten ja jetzt den 8. März, den Internationalen Frauentag. Zugleich, ein paar Tage später, hatten wir auch den Equal Pay Day und deswegen passt das ja ganz gut zusammen. Ich kann sagen, wir haben als Bayern-SPD auf unseren Social-Media-Kanälen ziemlich viel kommuniziert. Wir haben eine Aktion gestartet, wo wir eben jeden Tag gewisse Zahlen und Fakten ausgespielt haben. Und als es dann um den Tag Equal Pay Day beispielsweise ging, haben wir sehr viel Shitstorm kassiert, muss ich sagen. Und den Kommentaren. Das war für mich so ein bisschen erschreckend, muss ich sagen. Ich dachte, das ist so ja, gesellschaftlich Konsens. Aber hat man sich dann die Profile hinter den Kommentaren angeschaut, dann hat man die Erfahrung oder die Entdeckung gemacht, dass es hauptsächlich eigentlich nur Männer waren. Wie ist es denn, also was denkst du, warum ist das Thema so provozierend?
Ich glaube, dass das Thema nach wie vor provozierend ist, weil es eben schon so lange Thema ist. Das heißt, wir beschäftigen uns schon seit Jahrzehnten mit dem Thema Equal Pay und ich glaube, dass es einfach noch nicht verankert genug ist und dass vor allem, wenn du sagst, dass Männer auf die Kommentare oder kommentiert haben, dass da viel Unverständnis herrscht, weil sie eben von dem Thema nicht maßgeblich betroffen sind und das deswegen auch gerne kleinspielen und weil dort eben auch teilweise Unverständnis herrscht und eben die Sache ist, naja, warum Frauen sind dann selber schuld, dass sie in schlechter bezahlten Berufen arbeiten und provokant würde ich sagen, da stecken auch fragile männliche Egos dahinter.
Und für unsere ZuhörerInnen, kurz mal zu dem Begriff an sich, Equal Pay oder den Tag, kannst du uns kurz schildern, um was es da geht?
Ja, der Equal Pay Day ist der Tag, nachdem rein rechnerisch die Frauen noch arbeiten müssen, also über den 31.12. hinaus, um auf das gleiche Gehalt wie die Männer zu kommen. Das heißt, Frauen mussten in diesem Jahr rein rechnerisch bis zum 10. März arbeiten, um das gleiche Gehalt wie die Männer bis zum 31.12. zu bekommen.
In Bayern war das sogar, glaube ich, länger. In Bayern war im Schnitt bundesweit gesehen, glaube ich, länger.
Genau, in Bayern haben wir die Lücke liegt bei 22% und bundesweit liegt die Lücke bei 18%. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert im letzten Jahr. Davor waren wir immer bei 20-21% und in Bayern bei 24%. Da ging es prozentual runter, was aber nicht bedeutet, dass die Lohnlücke sich angegleicht hat, sondern ich würde jetzt sagen, wir hatten das Corona-Jahr mit der Pandemie, mit Kurzarbeit, die eben nicht in die Entgeltlücke mit reingerechnet wird, und auch viele Gehaltserhöhungen, Boni, die ausgezahlt wurden oder hätten werden sollen, wurden tatsächlich nicht ausgezahlt. Das heißt eben, wir dürfen uns jetzt nicht irgendwie ausruhen und denken, naja, okay, die Lohnlücke sinkt, also wir sind jetzt bei 18 bzw. 22%, sondern wir müssen genauso an dem Thema dranbleiben. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass wir bei den gleichen Zahlen schon vor 15 Jahren waren. Das heißt, wir hatten vor 15 Jahren schon ähnliche Prozente und da ist einfach der Anstieg wieder gekommen. Das heißt, wir haben uns eigentlich nicht besonders verbessert oder verschlechtert. Wir sind ziemlich gleich geblieben und das gibt uns wahnsinnig viele Aufgaben weiterhin.
Was würdest du denn sagen, was wären so die ersten Schritte, die man auch während Corona-Zeiten relativ schnell in Angriff nehmen kann, damit sich was bessert?
Ja, wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass schlechter bezahlte Berufe, die jetzt auch als systemrelevant eingestuft werden, dass wir da endlich eine Lohnerhöhung bekommen, dass das angeglichen wird. Außerdem müssen wir schauen, dass die prekären Beschäftigungen, sag Minijobs oder auch die Teilzeit bei Frauen, die gerne auch was ändern wollen würden, aber es nicht können, dass das unbedingt angegangen werden muss. Das heißt, bessere Bezahlung von den sogenannten systemrelevanten Berufen wie Pflegeberufe, Dienstleistungssektor, Erziehungsberufe, aber auch Minijobs, die ab dem ersten Euro sozialversicherungspflichtig gehören. Außerdem helfen Tarifverträge natürlich maßgeblich dabei, die Lohnlücke zu reduzieren.
Genau, du hast ja Corona angesprochen und die systemrelevanten Berufe. Die werden ja mit überwältigender Mehrheit von Frauen verrichtet. Das heißt, Frauen sind auch überproportional gefährdet, was die Infektionsgefahr angeht. Und trotzdem war das Effektivste, was uns als Gesellschaft eingefallen ist, zu klatschen.
Ja.
Was für Alternativen zum Klatschen siehst du denn?
Gehalt. Also die Dankbarkeit, also wie du gesagt hast, Corona-bedingte systemrelevante Berufe sind auch hohen Infektionsrisiken ausgesetzt. Wenn man sich das anschaut, dann sind im Einzelhandel 81% Frauen beschäftigt, bei der Altenpflege sind es 84%, in Erziehungs- und Sozialarbeit sind es auch 84%, bei allgemeinbildenden Schulen haben wir 73% Frauenanteil und die sind eben durch ihre Tätigkeit dem Infektionsrisiko ausgesetzt. Sie haben aber den Laden am Laufen gehalten, sie waren diejenigen, wo wir noch einkaufen konnten, die die Kassen besetzt haben, die gepflegt haben, die die Kinder betreut haben und da ist es eben maßgeblich, dass die, dass nicht nur durch Applaus denen gedankt wird. Das ist zwar ganz nett, eine Corona-Zulage ist natürlich auch schön, aber die Arbeit, die sie leisten, muss natürlich sich am Ende des Monats auf dem Gehaltszettel niederschlagen. Und es ist auch maßgeblich wichtig, dass sich die Arbeit gehaltsmäßig rentiert, weil, wie gesagt, die Frauen brauchen nicht nur Frauen, es arbeiten ja auch Männer in den Branchen, aber es ist eben ein höherer Frauenanteil und die Miete muss gezahlt werden. Es muss auch mal, wenn Corona vorbei ist, muss sich der Urlaub geleistet werden können und man darf natürlich auch das Thema Rente nicht aus den Augen verlieren, denn wir alle wissen, dass Altersarmut vornehmlich weiblich ist.
No, du bist ja beim DGB gerade zuständig für die Kolleginnen. Ja. Was mich interessieren würde, jetzt in diesem letzten Jahr Corona und Lockdown, haben sich die Themen, die schwerpunktmäßig besprochen werden, großartig verändert oder haben sie sich eher verschärft oder ist es im Prinzip der klassische Diskurs, den wir sonst kennen?
Meiner Einschätzung nach ist es der Diskurs, den wir kennen, also dass wir für eine bessere Bezahlung in den Pflegeberufen plädieren. Das ist Kernkompetenz der Gewerkschaften, das machen wir seit Jahrzehnten. Und ich glaube, dass halt einfach jetzt die Aufmerksamkeit darauf gerichtet ist, dass diese Berufe wirklich wichtig sind. Also ich glaube, man war sich vorher schon im Klaren, dass sie wichtig sind, aber wie wichtig sie letztendlich sind, das ist uns jetzt durch die Corona-Pandemie extrem bewusst geworden.
Ja, wir haben ja auch gesagt, oder beziehungsweise die Gesellschaft durch die Banken weg hat ja auch eben die Menschen, hauptsächlich Frauen in diesen Berufen, als das Rückgrat der Gesellschaft bezeichnet. Und deswegen ist es halt eben ein Mindestmaß, denke ich, jetzt auch mit der Corona-Pandemie, dass es eben deutlicher geworden ist, dass sie auch eben die Anerkennung in der Entlohnung bekommen. Dahingehend auch ja Altersarmut, hast du ja schon erwähnt. Kannst du uns da noch irgendwie Näheres sagen, wie sich das auswirkt?
Ja, kann ich. Also es gibt, der DGB Bayern erstellt immer einen Rentenreport, der kam auch dieses Jahr noch raus und da kann ich auch gerne ein paar Zahlen nennen. Ich finde, das macht es immer ganz anschaulich. Mhm. Und zwar können wir mit Zahlen von 2019 arbeiten und dort haben wir festgestellt, dass rund 81% der Frauen und knapp 45% der Männer, die eben 2019 in Bayern in Rente gegangen sind, unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle waren mit dem, was sie als Rente bekommen haben. Die Armutsgefährdungsschwelle liegt aktuell bei 1.155 Euro. Das heißt, wenn Frauen in 2019 in Rente gegangen sind, da haben sie im Durchschnitt eine Altersrente von 748 Euro bekommen und Männer haben eine durchschnittliche Rente von 1.167 Euro bekommen. Also das ist ein ziemlich deutlicher Unterschied. Und das darf man natürlich nicht außer Acht lassen und deswegen müssen halt viele ältere Menschen in der Rente auf Erwerbsminderung zurückgreifen und das kann natürlich nicht sein nach einem harten Arbeit. Und wir sagen, wir müssen eben auch das Geld haben, um in Würde alt zu werden.
Auf jeden Fall, das ist schon ein bemerkenswerter Unterschied. Und gibt es da auch eine Betrachtung von deiner Seite aus, jetzt auch in der Pandemie hat sich ja auch die Rollenverteilung, die ja schon existiert hat, auch wieder massiv verstärkt, ne? Also die Kinder konnten oder können teilweise ja immer noch nicht in die Schulen gehen oder Kitas sind geschlossen und Frauen müssen dann sowohl eben zur Arbeit gehen, arbeiten, oder mussten eben einstecken. Also ich glaube auch, dass hauptsächlich Frauen zum Beispiel dann auch die Möglichkeit des Kurzarbeites irgendwie genommen haben, um eben auch noch nebenbei Kinderbetreuung machen zu können.
Genau, genau. Also die Sorgearbeit liegt nach wie vor hauptsächlich bei den Frauen. Es gibt Zahlen, dass selbst wenn beide Elternteile im Homeoffice sind, dass die Mütter dann immer noch 2,5 Stunden täglich mehr Sorgearbeit leisten als ihr Partner. Und das ist meiner Einschätzung nach wahrscheinlich ein guter Schnitt. Es gibt teilweise ja Familien, wo dann die Sorgearbeit bei den Frauen alleine bleibt. Und wir müssen da natürlich aufpassen, dass wir nicht in alte Rollenbilder zurückfallen. Also der Vater oder der Ehemann als Alleinversorger und die Mutter, die sich dann um die Kinder und um den Haushalt kümmert und um die Pflege von den Angehörigen.
Wenn du jetzt spekulieren müsstest, würdest du sagen, je länger diese Corona-Pandemie dauert, je länger wir im Lockdown sind, dass sich diese althergebrachten patriarchalen Strukturen wieder verfestigen, also mit der Zeit noch mehr weiter verfestigen würden, oder sind wir sozusagen stagnieren wir auf furchtbar schlechtem Niveau?
Ja. ja, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, in die Zukunft zu blicken, aber ich würde sagen, dass unser Ansatz bei den Gewerkschaften auf jeden Fall ist, dass dieses Rollenbild nicht wieder vermehrt Einzug in den Familien hält. Also, dass wir eben aufklären, dass wir mit KollegInnen sprechen, dass wir mit Frauen generell sprechen, dass es eben eine gleiche Teilhabe eben gibt, dass Erziehungsarbeit geteilt werden muss. Und wir weisen natürlich auch darauf hin, dass quasi Minijobs oder Teilzeit negative Auswirkungen haben kann. Das ist natürlich jeder Familie selber überlassen, aber ich finde, Frauen sollten sich der Risiken bewusst sein, die damit einhergehen und sollen sich dessen auch bewusst sein eben.
Andersherum, wenn wir jetzt mal sagen, wir waren jetzt beim Thema Rente und andersherum, wie ist es denn beim sozusagen Ausbildungs- und Berufseinstieg? Wir haben ja mitbekommen, dass Corona tendenziell es schwieriger macht, eine Ausbildungsstelle zu bekommen. Merkt man da auch, dass es da irgendwo ein Gap gibt zwischen Männern und Frauen, die in die Ausbildung gehen, oder haben sie es ungefähr beide gleich schwer?
Also ich bin tatsächlich nicht für die Jugendarbeit zuständig, deswegen bin ich nicht ganz so arg in dem Thema drin. Aber natürlich glaube ich, dass es da beide momentan schwer haben, Ausbildungsplätze zu bekommen, wenn eben die Firmen vorsichtig sind, wen sie einstellen, wie sie ausbilden und so weiter. Dann muss man natürlich sagen, dass es halt sogenannte frauendominierte Bereiche geben, wo eben mehr Frauen anfangen. Das sind, wie eben schon vorher angesprochen, Pflegebereiche, Dienstleistungen, Erziehungsbereiche. Und da ist es dann wahrscheinlich ein bisschen, also wie gesagt, ich glaube, in Pflegeberufen suchen sie händeringend nach Ausbildung oder nach Nachwuchs, besser gesagt. Da müssen sie natürlich maßgeblich was dran ändern. Wie gesagt, auch Bezahlung, der psychische Stress muss abgebaut werden, der körperliche. Genau, also das sind natürlich alles Probleme, die diese Jobs manchmal nicht besonders attraktiv machen für junge Menschen, um da reinzugehen. Ich kann mich auch erinnern, ich habe eine Freundin, die betreut junge Auszubildende, auch unter anderem in Krankenhäusern. Und da gab es auch mal die Frage, und das war vor Corona, ob sie die Ausbildung nochmal machen würden. Und dann gab es tatsächlich Leute, die gesagt haben, nein, das ist, ich werde alleine auf Station gelassen. Ich habe sehr viel Verantwortung. Wir sind überbelastet. Wir gehen auf dem Zahnfleisch. Und das ist natürlich was schwierig ist. Aber natürlich denke ich jetzt auch an Bereiche in der Metall- und Elektroindustrie. Wenn dort nicht ausgebildet wird, dann ist es für junge Auszubildende bestimmt genauso schwierig, da einen Ausbildungsplatz zu finden. Wobei die relativ stabil sind im Vergleich. Also wie gesagt, das ist gerade Corona-bedingt zwar schwierig einzuschätzen, aber ich glaube, dass dort trotzdem weiterhin ausgebildet wird. Und es wird natürlich auch immer darauf geachtet, oder wir Gewerkschaften legen natürlich auch Wert darauf, dass die Ausbildungsgarantie gewährleistet ist.
Zum Abschluss die Frage, was würdest du sagen, was müsste die Politik mehr machen oder überhaupt angehen?
Die Politik müsste tatsächlich das Thema Gleichstellung sich mehr auf die Agenda nehmen. Also sie müsste dafür sorgen, dass Ideen auch nicht nur in eine Richtung gedacht werden, sondern dass eben Frauen auch maßgeblich dabei berücksichtigt werden. Das ist zum einen auch das Thema Verkehr. Wir wissen, dass Frauen öfter mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Arbeit fahren. Männer fahren öfter mit dem eigenen PKW in die Arbeit. Das heißt, da müsste mal der Fokus drauf gerichtet werden. Dann geht es natürlich, dass man die Sorgearbeit, dass die gerecht gestaltet werden kann, dass es Anreize gibt, dass eben auch Männer in die Elternzeit gehen, und zwar in eine längere Elternzeit als 2 Monate, ohne dass sie befürchten müssen, dass es einen Karriereknick gibt oder dass sie deswegen nicht weiterkommen. Also ich glaube, die Themen sind mannigfach und da müssen wir alle eben am Ball bleiben und die weiter einfordern.
Ja, das stimmt.
Wenn ich jetzt als geneigter Zuhörer in dieses Podcast sage, wusste ich gar nicht, oder da möchte ich mich noch tiefer einlesen oder gar sage, krass, da muss man was gegen tun, ich möchte dagegen was machen. Wo gehe ich denn da hin oder wo lese ich nach?
Also wir haben ganz viel online. Es gibt beim DGB gibt's ganz tolle Projekte. Das eine heißt, was verdient die Frau? Wirtschaftliche Unabhängigkeit. Da kann man ganz viel erforschen und sich einlesen. Man sollte Gewerkschaftsmitglied werden. Man sollte sich in seiner Gewerkschaft engagieren. Da gibt es ganz viel Informationen und da kann man viel bewirken, gerade auch im Betrieb. Man kann tatsächlich am Equal Pay Day bei Veranstaltungen mit dabei sein, sich informieren, mitgestalten und natürlich auch beim Weltfrauentag mitarbeiten. Und was ich vorher noch vergessen habe, weil was kann die Politik machen, Stärkung der Tarifverträge ist natürlich auch sehr, sehr wichtig.
Okay, jetzt sag nochmal kurz, wie kann ich denn bei euch mitmachen?
Du kannst Gewerkschaftsmitglied werden. Das heißt, du füllst einen Mitgliedsantrag aus und bist dann Gewerkschaftsmitglied und kannst dich dann über deine Gewerkschaft natürlich beim DGB engagieren. Wir sind immer sehr, sehr froh über aktive MitstreiterInnen und freuen uns, wenn wir da Leute haben, die mit uns an den Themen arbeiten.
So Leute, ihr habt es gehört, Gewerkschaftsmitgliedschaft stärkt auch eure Interessen.
Auf jeden Fall.
Genau, und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, Natascha. Ja.
Nach der Arbeit kommt natürlich das Vergnügen. Vergnügen heißt bei uns natürlich Sport. Und was würde da so, ach weißt du was, ich habe gerade keine Lust mehr, lass mal gehen. Pause machen.
Özge, Miloš, die Deka ist schon da. Wollten aufnehmen.
Wo gehen die jetzt gerade hin? Okay.
Ich glaube, die machen Pause. Ach weißt du was, dann machen wir es einfach selber.
Ja, dann übernehmen wir es halt. Also für mich hört sich das ein bisschen leise an.
Ich kann sie noch ein bisschen lauter machen, das ist kein Ding. Sag noch mal was.
Ja. Das geht, oder?
Ich denke auch. Okay. So, ich hocke mich mal. Wir haben zwei Fans, also eigentlich haben wir sogar vier, aber die sieht man gerade alle nicht.
Was ist das? Dann möchte ich Rika Molnar begrüßen als unsere letzte Gästin und mit unserem letzten Thema auch, und zwar der Sportpolitik. Möchtest du dich unseren ZuhörerInnen mal kurz vorstellen oder auch gerne etwas länger?
Ja, sehr gerne. Also ich bin die Rika Molnar, ich bin 20 Jahre alt, komme aus Rosenheim und ihr kennt mich wahrscheinlich aus dem Bezirksvorstand der Jusos Oberbayern. Da bin ich nämlich als Gleichstellungsbeauftragte auch aktiv und leite unter anderem den AK Gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land und jetzt relativ neu den AK Sportpolitik. Deswegen freue ich mich, dass wir jetzt dann auch gleich über das Thema sprechen werden. Ansonsten spiele ich in meiner Freizeit Fußball und arbeite durch mein duales Studium im Sportmanagement auch bei einem Eishockeyverein hier mit in der Geschäftsstelle.
Also voll und ganz im Thema dabei.
Genau.
Sehr schön. Dann würde ich auch mit den Fragen starten. In naher Vergangenheit gab es immer wieder Skandale aus Vereinen zu hören. Jetzt zuletzt auch im Deutschen Schwimmverband, wo es eben zu sexualisierter Gewalt gekommen ist, zu Missbrauchsfällen. In diesem Zusammenhang wollten wir fragen, inwiefern es denn innerhalb der Vereinsstrukturen Awareness diesbezüglich gibt und ob es auch Präventionskonzepte gibt.
Genau, also wenn ich jetzt erstmal anfangen würde mit meinem Verein privat, also mit meinem Fußballverein, wo ich spiele, bei uns gab es solche Probleme noch nicht. Das könnte halt auch daran liegen, dass wir halt ein reiner Frauenfußballverein sind und bei uns auch Großteile der Vorstandschaft aus Frauen bestehen. Und wir, ja vor allem, wir haben halt einen Jugendleiter, der ist aber auch beruflich im pädagogischen Bereich tätig und daher auch in dem Gebiet eben, ja, aware sozusagen, also bei dem ja braucht man sich keine Gedanken machen. Und ansonsten haben auch die meisten, die bei uns Trainer oder Trainerinnen sind, eine Trainerausbildung durchlaufen, wo das Thema wahrscheinlich angesprochen wird. Ich konnte leider selber noch an keiner teilnehmen, da jetzt Corona dazwischen gekommen ist. Aber das wäre sonst natürlich auch ein Punkt, wo die Vereine und Verbände insgesamt noch viel mehr ansetzen sollten oder auch müssten, dass eben gerade jetzt, wenn halt auch wieder mehr Fälle rauskommen und ja auch es früher eben schon Fälle gegeben hat, dass man gerade auch in den unteren Bereichen in der Trainerausbildung da halt einfach nochmal besonders einen Fokus einfach drauf legt, um halt einfach ja alle dafür zu sensibilisieren, dass man halt die Zeichen erkennt, auch wenn man jetzt zum Beispiel ja irgendwie Nachwuchscoach irgendwo ist und selber davon nicht betroffen ist, aber irgendwie die Zeichen vielleicht bei irgendeiner Spielerin oder Spieler halt sieht, dass man halt dann weiß, wie man irgendwie damit umgehen sollte. Und das sollte eigentlich den Vereinen und Verbänden auch eigentlich ein großes Anliegen sein, dass man entweder die TrainerInnen-Ausbildung dementsprechend weiterentwickelt oder sonst auch externe Fortbildungen für Leute anbietet, die schon Trainerschein gemacht haben.
Dankeschön. Maxi?
Okay. Das heißt aber auch in, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber so wie das klingt, ist das ja auch in der jetzigen Trainerausbildung schon so ein bisschen zumindest Thema, oder?
Ja, also ich denke, dass es immer so ein bisschen Thema ist. Also auch wenn du jetzt ja irgendwie nur so Lehrgänge zum Beispiel machst, eine Freundin von mir hat da jetzt nicht so einen richtigen Trainerschein, sondern nur wie, wo du halt so ein bisschen mit Kindern praktisch Sport machen kannst. Da ist es schon auch ein bisschen angeschnitten worden, was ich gehört habe. Aber es ist jetzt auf jeden Fall kein Schwerpunkt. Und ich denke, es muss halt ein Schwerpunkt werden, wenn wo halt einfach auch nochmal detailliert drauf eingegangen wird und darauf hingewiesen wird und dann auch mit den Leuten halt ausführlich irgendwie diskutiert oder gesprochen wird. Weil das ist halt einfach was, das darf es im Sport nicht geben. Sport soll ja Menschen zusammenbringen und verbinden und nicht, dass es dann solche Vorfälle gibt und Leute dann deswegen diesen Sport nicht mehr machen wollen, weil sie Angst haben.
Mhm. Wenn wir gerade bei Ausbildung sind, du hast ja schon gesagt, du studierst Sportmanagement, war es nicht wahr? Wird denn in deinem Studium zum Beispiel auch bereits auf Themen eingegangen, entweder was so das Thema sexualisierte Gewalt angeht, aber auch allgemein, wie es um die Gleichstellung im sportlichen Bereich steht?
Also ums Thema sexualisierte Gewalt ist es bis jetzt noch nicht gegangen. Aber ich habe jetzt auch erst das erste Semester fertig, also vielleicht kommt da auch noch was in den nächsten 5 Semestern dann. Das weiß ich jetzt noch nicht speziell, ob wir dann darauf eingehen werden. Dadurch, dass wir ja dann später in unserem Beruf, sage ich jetzt mal, wenn dann alles gut klappt und man dann einen Beruf im Sportbereich hat, meistens ja nicht direkt mit den SportlerInnen zu tun haben, aber das wäre eigentlich schon auch was man uns eigentlich auch mit auf den Weg geben müsste. Dass halt auch wir, wenn man jetzt irgendwie Geschäftsführerin, Geschäftsführer in einem Verein ist, halt auch die Zeichen kennt und sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt hat. Oder halt dann, je größer halt der Verein vielleicht auch wird, dann zum Beispiel ein Awareness-Team zum Beispiel einsetzt, einfach damit man das Thema halt, ja, nicht nur im Hinterkopf hat, sondern darüber halt einfach Bescheid weiß.
Mhm. Und was so die allgemeine Gleichstellung angeht, also wird ja auch mal angesprochen, wie zum Beispiel die finanzielle Situation in Vereinen ist oder wie vielleicht das Zuschauerinteresse sich bei manchen Sachen entwickelt?
Ja, also darüber haben wir schon teilweise auch diskutiert. Also zum Beispiel auch gerade der Vergleich zwischen beim Fußball jetzt speziell Frauenfußball und Männerfußball sozusagen, wo die Frauen halt einfach viel, viel weniger finanzielle Mittel überhaupt zur Verfügung haben für ihre Sportarten. Und zum anderen halt auch, gerade wenn man jetzt die TV-Einnahmen nimmt, da ja einfach schon mal viel weniger vorhanden ist, weil es ja oft gar nicht übertragen wird oder nur zu Zeiten, wo es halt einfach niemand anschauen kann. Also irgendwann, keine Ahnung, mittags um 12. Entweder isst man gerade zu Mittag oder ist in der Arbeit. Also es ist halt einfach nicht vergleichbar mit dem, was da Männervereine zur Verfügung haben.
Ich glaube, auf das Thema kommen wir gleich noch kurz zurück, aber ich will noch eine kurze Frage stellen. Du hast ja da schon jetzt auch ein bisschen Erfahrung in der Vereinsarbeit, nicht nur in einem Frauenfußballverein, sondern auch vielleicht ein bisschen den Vergleich zum Beispiel zum Eishockey und vielleicht hast du ja ein bisschen was mitbekommen. Würdest du sagen, man merkt auch im, in Anführungszeichen, Breitensport die unterschiedliche finanzielle Ausstattung, sowohl der einzelnen Sparten, ob es jetzt Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen, aber auch zum Beispiel zwischen Sparten, die halt eher von Männern oder Frauen meist belebt werden?
Ja, also meine Schwester zum Beispiel war mal in einem Turnverein. Da war es jetzt, sage ich jetzt mal, genau andersrum, wie es sonst ist, weil da halt die Mädels im Turnen sozusagen mehr TrainerInnen zum Beispiel auch zur Verfügung hatten jetzt als die Jungs, weil die hatten nur einen für alle Altersklassen. Da kann man praktisch genau das andere Bild sehen, aber dann, wenn es zum Beispiel wieder um Tischtennis oder so ging, da hatte die Tischtennissparte hatte am meisten Geld, weil die waren halt am erfolgreichsten, auch sehr erfolgreich halt mit ihren Herren-Teams und die wurden dementsprechend halt in dem Verein halt dann auch mehr gefördert, zum Beispiel jetzt als Frauenturnen, aber Frauenturnen halt im Vergleich zum Beispiel zu Männerturnen jetzt noch mehr. Und ansonsten sieht man das ja auch in den Amateurbereichen auch oft, dass halt ja, gerade bei Sportarten, die jetzt typischerweise, sag ich mal, öfter eher von Männern betrieben werden, da wird dann auch gar nicht versucht, irgendwie eine Frauenmannschaft anzubieten zum Beispiel, um das überhaupt mal irgendwie auszuprobieren, sondern die Männer machen das halt und die werden dementsprechend halt auch ja mehr gefördert, auch wenn es dann zum Beispiel eine Frauenmannschaft gibt, weil desto praktisch, wenn man da jetzt so Leute zitiert, ja, das ist halt Männersache, so diese Sportart, und deswegen bekommen die halt dann die Förderung und die Frauen, die können das ja mal vielleicht ausprobieren, oder, aber das ist dann praktisch so, die machen das, aber es ist halt so eine Nebensache, und das ist halt einfach traurig, weil dadurch, dass sie den Sport machen, ist es ja nicht weniger wert.
Da kommen wir auch zu einem guten Thema, denn wenn ich überlege, was Gleichstellung im Profisport zum Beispiel betrifft, also jetzt weg vom Amateursport, in meiner Vereinszeit, ich habe Basketball und Volleyball gespielt, habe ich dann aber auch sehr schnell irgendwie den Traum verworfen, das dann auch mal beruflich zu machen, obwohl ich sehr gut war und obwohl ich auch sehr gefördert wurde. Einfach aus dieser Aussage heraus, du verdienst da eh nichts als Frau. Und jetzt zum Beispiel prominente Beispiele, wie du sie ja auch vorhin genannt hattest, Champions-League-Spiele der Bayern-Frauen zum Beispiel werden nicht mal mehr übertragen oder halt zu unmöglichen Zeiten. Wie empfindest du diese Unverhältnismäßigkeit, diese Unfairness? Also wie kann man da dem ein bisschen entgegensetzen oder das transparenter machen?
Ja, also ich finde es extrem unfair, weil ich würde zum Beispiel die Spiele halt gerne anschauen. Und ich finde, wenn man halt berufstätig ist, funktioniert es halt nicht, wenn das Spiel irgendwie unter der Woche halt mittags stattfindet. Ich finde, da könnten halt einfach die Verbände oder die Spielpläne auch in der Champions League festlegen, halt einfach mal darauf achten, dass die halt einfach auch zu, sag ich jetzt mal, anständigen Fußballspielzeiten halt übertragen werden, so, keine Ahnung, 18:30 Freitagabend oder Samstagnachmittag oder so, wie es halt einfach bei einem Herren-Bundesligaspiel auch der Fall wäre, dass halt die Leute überhaupt erstmal die Möglichkeit haben, Zeit zu haben zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel ist. Und dann, finde ich, müsste man es halt einfach auch noch viel stärker bewerben. Also das haben zum Beispiel jetzt aktuell wahrscheinlich auch, hat es wahrscheinlich fast niemand mitbekommen, aber die Bayern-Frauen sind mehr Spiele ungeschlagen als die Männer von Bayern. Aber niemand, sage ich jetzt mal, interessiert es, weil niemand bewirbt es. Auch zum Beispiel der FC Bayern könnte ja jetzt auf seinen Social-Media-Kanälen, wenn eh Länderspielpause ist, die Frauen halt einfach auch auf dem Kanal, sage ich jetzt mal, mit viel mehr AbonnentInnen, halt einfach auch mal krass herausstellen. So, okay, die sind jetzt 25 Spiele ungeschlagen, die haben fast gar keine Gegentore kassiert diese Saison. Dann würde das ja auch noch mal viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil sich dann ja, sag ich jetzt mal, Bayern-Fans, die jetzt sonst vielleicht nur die Herrenmannschaft unterstützen, sich denken, boah, die haben echt einen Top-Lauf, die spielen jetzt irgendwie Champions League, und dann kündigt man auch da an, hier schaut es an, Freitagabend, hier und hier könnt ihr es kostenlos am besten irgendwie angucken. Dann hätten die halt auch, sag ich jetzt mal, was davon.
Mhm. Also Social-Media-Aufmerksamkeit ist da auf alle Fälle ein großes Ding. Und natürlich auch innerhalb des Verbandes zu sehen, dass die Leistung der Frauen ähnlich, wenn nicht die gleiche, wenn nicht sogar besser als die der Herren ist in manchen Fällen. Da würde ich nämlich auch dann nochmal ansetzen wollen. Und zwar, du hast dich ja auch in deinem politischen Engagement konkreter mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Kannst du da uns noch ein bisschen was dazu erzählen? Weil ich glaube, dann ist es noch ein bisschen fassbarer für die ZuhörerInnen.
Ja, sehr gerne. Also wir haben ja auf der letzten Bezirkskonferenz haben wir einen Antrag eingebracht, zum ersten Mal, glaube ich, überhaupt zum Thema Sport. Uns ging es da um Gleichstellung im Profisport und auch erstmal überhaupt den Zugang, ja, die Möglichkeit, Profi in einer Sportart werden zu können. Und da halt eben ja Gleichstellung zu etablieren. Zum einen halt in finanzieller Hinsicht, wenn jetzt Frauen und Männer Profis schon sind, dass es halt dann da in den Gehältern halt auch einfach angemessene Bezahlung gibt für den Beruf Profifußballerin zum Beispiel. Aber ich mein, gleiches gilt ja auch für Handball und da vermutlich auch für die Männer, die Handball spielen, aber für die Frauen halt mal wieder am meisten. Weil ich finde, wenn dein Beruf Profisportlerin ist, musst du halt dafür auch entsprechend bezahlt werden und darfst dann nicht noch irgendwie auf Kosten sitzen bleiben, weil ich meine, dein Beruf ist halt dann einfach Profisportlerin und halt nicht, keine Ahnung, Anwältin oder so. Aber und dafür wirst du ja auch anständig bezahlt. Genau, und dafür setzen wir uns eben ein, dass Vereine für ihre Teams, die auch in den gleichen Ligen unterwegs sind, sozusagen zwei gleich große Töpfe an Geld ja dann zur Verfügung haben und das praktisch gleichermaßen aufteilen sollen auf ihre beiden Teams, die ja zum Beispiel jetzt beim FC Bayern beide Bundesliga spielen oder beim VfL Wolfsburg beide Bundesliga spielen. Also ja eigentlich von der Wertigkeit nicht schlechter sind, aber halt einfach ja schlecht bezahlt werden und schlechtere Bedingungen haben, sage ich jetzt mal. Und dann haben wir auch noch gefordert, dass zum Beispiel bei Olympischen Spielen einfach ja die Pauschalsätze, wenn du eine Medaille gewinnst, auch einfach für alle Geschlechter gleich sind und nicht die Männer einfach mehr bekommen, weil sie vielleicht die 100 Meter noch schneller gelaufen sind als eine Frau, aber sie haben vielleicht beide Gold geholt. Da darf es halt einfach keine Ungleichheiten geben. Und dann ist es uns auch noch um ja den Zugang gegangen zum Profisport. Generell, wenn man jetzt zum Beispiel auch wieder auf den Skiverband zurückkommt, da ich neulich auch erst eine Doku gesehen, es wird halt einfach für Leute, wo die Eltern finanziell eher schlechter aufgestellt sind, fast unmöglich, zum Beispiel jetzt im Skisport oder auch im Reitsport, einfach überhaupt Fuß zu fassen, weil die ganzen Materialien, die Fahrten, allein dann braucht man hier diesen Skipass und diesen Skipass, um überhaupt die Piste da runterfahren zu können, ist halt alles mit enormen Kosten verbunden und da braucht es halt auch Förderungen, wo die Vereine halt dementsprechend dann halt auch die talentierten Kinder und Jugendlichen halt dann auch fördern können, wenn die zu den Besten sozusagen gehören und auf dem Sprung zum Profibereich sind, damit sie es halt schaffen können, unabhängig, wie viel jetzt ihre Eltern verdienen. Da kann man dann auch Stützpunkte einrichten, die halt dann auch von staatlicher Seite halt auch mitfinanziert werden, dass jetzt nicht die Vereine, die dann meistens ja eher kein Geld haben, wenn mal ein Talent jetzt aus dem Verein rauskommt und der Verein pleite geht, weil die den gut bezahlen müssen. Das ist natürlich nicht das Ziel, sondern eben, dass es halt einfach so gefördert wird, dass halt alle theoretisch den Sprung zum Profi schaffen können, wenn das Talent und natürlich auch der Einsatz und alles dann da ist. Mhm.
Jetzt gibt es natürlich auch wir reden ja schon relativ viel über den Profisport, aber auch im Breitensport könnte man ja zum Beispiel ansetzen, viele Vereine finanzieren sich ja unter anderem auch durch Zuschüsse, durch öffentliche Stellen. Habt ihr da ein Konzept, wie man dort direkt schon quasi bei der Entwicklung anfangen können, für etwas mehr Gleichstellung zu sorgen?
Ja, man könnte halt zum Beispiel die Zuschüsse daran koppeln, wie viele Frauen zum Beispiel aktiv sind im Verein. Darüber haben wir, glaube ich, auch beim letzten Treffen des AK Sportpolitik nochmal gesprochen. So könnte man halt einfach den Vereinen, die es halt irgendwie schon gut machen und auf ihre Frauenförderung achten, einfach mehr Zuschüsse gewähren, damit sie halt dann auch in ihrer Vereinsarbeit vielleicht noch mehr Sachen sich leisten können, noch mehr umsetzen können an Aktionen. Und dann ist es halt auch ein guter Anreiz für andere Vereine nachzuziehen und ihre Frauen da zu fördern und mehr Gleichstellung halt zu schaffen. Wenn sie zum Beispiel jetzt ein zweites weibliches Boxteam zum Beispiel noch eröffnen, ist es halt einfach noch einen Zuschuss wert, weil du brauchst halt da ja auch wieder Trainerinnen, du brauchst da auch wieder irgendeine Halle, wo du halt hin kannst. Und ich finde, da ist so ein Zuschuss ein guter Anreiz. Und das ist ja dann auch für andere Vereine, die es zum Beispiel nicht machen, weil es vielleicht niemanden gibt, ja auch keine Bestrafung, sondern nur ein guter Anreiz für die, die es machen oder machen wollen.
Okay. Das ging schon auf alle Fälle in ein sehr breites Spektrum und es sind auf alle Fälle auch sehr klare Forderungen, die ihr da stellt. Ich würde jetzt sagen, wir haben jetzt echt viel geredet über die doch durchaus sehr wichtige Thematik der Sportpolitik und vor allem der Gleichstellung innerhalb des Sports, egal ob Amateur oder Profi. Jetzt würde ich dich noch mal kurz fragen, wo kann man dich denn erreichen, wenn man jetzt spezifischere Fragen hätte?
Ja, also man findet meine Kontaktdaten grundsätzlich auf der Homepage der Jusos Oberbayern. Ansonsten kann man mich auch sehr gerne auf Instagram anschreiben, reka-2000, kann man mich jederzeit erreichen. Man kann auch sehr gerne dem AK Sportpolitik beitreten, wenn man da mitdiskutieren will und seine Meinung einbringen will. Da sprechen wir nämlich aktuell auch über Inklusion im Sport. Wie können Vereine eben halt auch mit der Gleichstellungsthematik noch besser umgehen? Wie können sie mit Rassismus umgehen? Wie ist der Zugang für Transpersonen im Sport? Das sind da aktuell unsere Themen. Aber auch zum Beispiel, wenn jetzt jemand sich vielleicht eher dafür nicht so interessiert, wir besprechen auch aktuell die Situation in Katar und die damit verbundene WM und eben die Lage dort und dass wir das ziemlich schlecht finden, wenn da so viele Menschen sterben müssen und keine Menschenrechte herrschen. Also gibt es ein breites Spektrum, wo man mitmachen kann bei uns.
Das hört sich super interessant an und sehr spannende Themen auf alle Fälle. Dann würde ich dir für deine Zeit danken und wünsche dir noch sehr viel Erfolg bei dem AK und bei den Jusos Oberbayern. Und wir hören uns. Dankeschön.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Danke.
So, dann haben wir jetzt auch den letzten Gast hinter uns gebracht und würde dann auch zu unserer traditionellen Schnapsrunde über...
Nee.
Hey.
Okay.
Das lassen wir uns doch nicht wegnehmen,
alles
oder?
Alles gut.
Das machen schon die Profis.
Genau, und damit kommen wir
zu unserer Schnapsrunde. So, haben wir wieder was gelernt, oder?
Auf jeden Fall, fand ich. Ja, die Zeit war leider zu knapp, aber tatsächlich konnte man dennoch was mitnehmen. Also ich fand zum Beispiel, oder was heißt fand, ich finde es, ich wusste das ja schon im Vorfeld. Und das Gespräch mit Natascha hat das auch nochmal vor Augen geführt, dass Frauen tatsächlich das Rückgrat der Gesellschaft sind, weil ohne sie hätte jetzt auch die Gesellschaft in der Pandemie ja überhaupt nichts funktioniert. Also wenn wir davon reden, wem wir es zu verdanken haben, dass wir als Land, sage ich mal, gut durch die Krise kommen, dann sind es die Arbeitnehmerinnen und auch Arbeitnehmer in eben diesen Berufen, die systemrelevant sind. Und dass die dennoch so schlecht entlohnt werden, das finde ich einfach, das ist, müsste jetzt vor allem in dieser Zeit eigentlich ein No-Go sein. Und das macht mich mittlerweile auch echt wütend, muss ich sagen.
Ja, ich habe ja in meiner Allwissenheit alles schon mal vorher gewusst.
Ja,
aber Spaß beiseite. Also ich glaube, heute ist nochmal ziemlich klar rausgekommen, wie verfestigt diese patriarchalen Strukturen sind. Und dass wir alle gut daran tun, diesen eingelaufenen Weg einfach nochmal zu reflektieren und zu schauen, was wir eigentlich tun können, um die Gesellschaft so, wie sie ist, tatsächlich zu verändern. Weil ich glaube, wir haben heute genügend Beispiele gehört, dass das hier einfach so eine gesellschaftliche Situation ist, die so einfach nicht tragbar ist und das verdammt nochmal an uns allen ist, das zu ändern, anstatt schöne Sonntagsreden darüber zu halten.
Auf jeden Fall. Und da fängt es wirklich bei jedem Einzelnen an. Ich finde auch, dass das Wort Feminismus auch inzwischen anders kommuniziert werden sollte, weil Feminismus ist so negativ behaftet. Das haben wir ja jetzt in den Gesprächen heute auch mitbekommen. Feminismus bedeutet eben nicht, dass irgendwie Frauen höher gestellt sind als Männer beispielsweise, wodurch sich, glaube ich, auch Männer oft angegriffen fühlen, sondern dass eben alle Geschlechter als Menschen gleichgestellt sind und auch die gleichen Bedingungen haben sollten, ob im Job, ob im Haushalt, ob auf der Straße. Es gibt ja noch viele, viele andere Themen, über die wir eben nicht gesprochen haben, wie beispielsweise häusliche Gewalt, dass das eben auch jetzt in der Pandemiezeit zugenommen hat und woran das liegt und dass wir auch als Land viel zu wenige Plätze zum Beispiel in Frauenhäusern haben und viel zu wenig Unterstützung für Frauen, die eben in diesen Situationen Bedingungen sind. Ich glaube, wir müssen einfach Mann, Frau, divers, Altersgruppen durchgehend, Bildung, überall diese Themen vor Augen haben, uns dessen bewusst sein, damit wir überhaupt eine Änderung schaffen können.
Genau, wir sehen es ja auch in den Parlamenten, nehmen wir den Bundestag, da sind es knapp über 30% der Sitze, die von Frauen besetzt sind. Das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, waren das aber über 50%. Also da müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen. Die eine Partei vielleicht weniger, die andere deutlich mehr, dass wir daran etwas ändern. Und liebe Parteien, im September ist Bundestagswahl, ändert das.
Und ihr als Wähler und Wählerinnen definitiv auch. Ihr könnt das auch ein Stück weit ändern. Ja, und ansonsten war auf jeden Fall eine super Gesprächsrunde. Danke auch an Maxi und Era, dass sie den letzten Part übernommen haben. Die Pause hat mir persönlich gut getan.
Könnten wir öfters machen.
Ja, finde ich auch. Ja, dann stoßen wir doch noch einmal an, oder?
Klingt doch gut.
Was trinken wir denn eigentlich heute?
Also ich war diesmal zur Abstimmung nicht zuständig.
Wer war denn zuständig für dieses Getränk?
Ich glaube, Era.
Heute trinken wir einen verstaatlichten Wodka.
Ich kann wirklich zustimmen, auf der Flasche steht wirklich verstaatlicht.
Das werdet ihr auch werdet im Posting erleben. Sehen.
Genau. Aber das war, denke ich, eine super Schnapsrunde.
Ja.
Aber wie es mit allen schönen Sachen ist, irgendwann mal kommt auch da ein Ende. Und wo ein Ende ist, auch ein Anfang. Und heute ist dafür jetzt der Anfang unseres Monatsgrandlers.
Liebe Freunde,
Wir haben jetzt den feministischen März, da haben wir unseren Weltfrauentag, da haben wir auch Equal Pay Day, der mal wieder glorreich zeigt, wie wenig wir Frauen im Vergleich zu unseren Männern verdienen. Also das ist echt ekelhaft, teilweise bis zu 22% weniger. Und das kann es doch nicht sein. Und auf der anderen Seite haben wir Unionspolitiker, die sich auf eine Frauenunion treffen und für die Rechte der Frauen versuchen einzustehen, aber sich dann bei der Maskenbeschaffung in Millionenhöhe ihre eigenen Gewinne zuziehen, während wir normalen Leute kaum mit unserem Kurzarbeitergeld davonkommen, aber 100% Miete zahlen müssen. Das kann es doch nicht sein. Und wo ist jetzt das Lobbyregister? Von uns wird es verlangt, und zwar richtig transparent und nicht mit irgendwelchen Hindernissen, wie die Union sie gerne hätte. Also, schön langsam wird's Zeit. Richtig transparentes Lobbyregister, damit wir endlich mal wissen, wie korrupt denn diese Union wirklich ist. Denn sie ist es. Auf einmal. Sie fix.
Abonniert uns auch gerne bei Spotify und auf Instagram. Schreibt uns gerne auf Instagram an, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt. Ihr findet uns unter O-Ton. Auch für Gastvorschläge sind wir offen.
Diese Folge des O-Tons wird Ihnen präsentiert von der SPD. In Bayern